Der RT-Deutsch-Podcast, das Interview.
Professor Dr. Söllner, erstmal herzlich willkommen in Berlin. Danke, dass Sie die Anreise auf sich genommen haben. Eine kurze Vorstellung. Sie sind Volkswirt an der Uni Ilmenau und beschäftigen sich unter anderem mit der Geschichte des ökonomischen Denkens und auch der Migrationspolitik. Über Letzteres haben Sie ein aktuelles Buch geschrieben, System statt Chaos, ein Plädoyer für eine rationale Migrationspolitik. Und darüber wollen wir eben heute sprechen, über die Fehler, aber auch über die möglichen Lösungen in der deutschen Migrationspolitik. Am Anfang Ihres Buches beschreiben Sie ein kurzes Gespräch mit Ihrer 13-jährigen Tochter, was ich sehr interessant fand. Und Ihre Tochter fragt Sie, ob es sich in der Schweiz denn gut leben lässt. Mhm. Sie erwidern, ja, die Schweiz ist ein schönes Land. Und Sie wollten wissen, warum sie nachfragt. Vielleicht wollen Sie die Geschichte hier vervollständigen.
Ja, ich war ein bisschen überrascht über diese Frage und über die Antwort war ich nicht noch mehr überrascht. Meine Tochter machte sich damals Gedanken darüber, wo sie denn später mal hingehen soll, wo sie denn leben soll, wenn hier in Deutschland eigentlich nur die ganzen Araber und Syrer und Flüchtlinge leben. Also sie hat offensichtlich im Fernsehen diese Bilder von den Flüchtlingskarawanen, die über die Grenze gezogen sind, gesehen und hat sich dementsprechend Sorgen gemacht. Jetzt ist sie ein paar Jahre älter, jetzt sieht sie das Ganze etwas entspannter, aber nichtsdestotrotz, Grund zur Sorge gibt es trotzdem. Und ja, dieses Gespräch war einer der Gründe, weswegen ich mich dazu entschlossen habe, das Buch zu schreiben. Der andere Grund war der, dass meiner Meinung nach gerade diese ökonomischen Argumente in der damaligen und auch jetzt in der aktuellen Debatte viel zu kurz kommen.
Kommen wir mal zur rationalen Migrationspolitik oder vielmehr würde ich gerne von Ihnen wissen, was sind denn jetzt die Punkte, die Ihrer Ansicht nach irrational sind?
Ja, da müssen wir uns natürlich erstmal klären, was man unter rational versteht. Ich bin Ökonom und von daher verwende ich hier den ökonomischen Rationalitätsbegriff. Das heißt, Rationalität für mich ist Zweckrationalität. Und jemand, der rational handelt, ist also jemand, der ein Ziel sich vorgibt und versucht, dieses Ziel bestmöglich zu erreichen. Das heißt also mit den geringstmöglichen Kosten, so sicher als möglich, schnellstmöglich. Und da mangelt es bei der aktuellen Migrationspolitik doch gewaltig dran. Sowohl die Ziele sind entweder sehr schwammig oder gar nicht definiert und die Instrumente, da erscheint mir auch die Auswahl eher zufallsbedingt als irgendwie zielgeleitet zu sein.
Zudem haben Sie ja auch gesagt, dass Sie einen nationalökonomischen Ansatz anwenden, hier auch in diesem Buch oder auch in Ihrer Bewertung. Können Sie vielleicht kurz erläutern, was das bedeutet?
Das bedeutet, dass ich in diesem Buch danach frage, welche Migrationspolitik, das heißt welche Flüchtlings-, welche Einwanderungspolitik im Interesse Deutschlands ist. Ja, also ein im wahrsten Sinne des Wortes nationalökonomischer Ansatz. Wenn ich die Welt verbessern wollte, wäre ich wahrscheinlich zu anderen Ergebnissen gekommen, als zu denen, ich dann gekommen bin.
Dann kommen wir mal zu den Ergebnissen, vielmehr die ökonomischen Fragen. Die erste, die sich da natürlich stellt, ist die Kostenfrage. Was kostet das Ganze? Zwei Zahlen sind mir jetzt besonders aufgefallen, und zwar die Flüchtlingskosten, so wie Sie sie jetzt pro Jahr kalkulieren, und zudem auch die Kosten eines Flüchtlings in der Lebensdauer. Ich würde gerne Ihnen überlassen, die Zahl zu nennen und vielleicht auch, wie Sie überhaupt zu diesen Zahlen gekommen sind, da es ja jetzt nicht so einfach ist, ich denke mal, diese Kosten überhaupt zu berechnen.
Ja. Gut, zum einen die laufenden Kosten für die Flüchtlingsversorgung. Da gibt es auch im Jahr 5 der Flüchtlingskrise immer noch keine genauen öffentlich zugänglichen Kosten. Das heißt, man ist da immer noch auf Schätzungen angewiesen. Warum das so ist, da kann man weitlich drüber spekulieren. Können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Meine Schätzungen sahen wie folgt aus. Es gibt im Bundesfinanzplan flüchtlingsbezogene Ausgaben. Die werden da aufgeführt, wobei da eine Fußnote dazu steht. Abgrenzung ist schwierig und das sind auch nur ungenaue Zahlen. So, das sind die Ausgaben des Bundes. Dann hat der Bund den Ländern Kosten erstattet. Die Länder beschweren sich immer, dass der Bund nur die Hälfte der Kosten erstattet, die tatsächlich entstanden sind. Von daher habe ich einfach die Ausgaben des Bundes plus das Doppelte der den Ländern erstatteten Kosten genommen und komme da auf jährliche Kosten von ca. 20 Milliarden Euro für die direkt zurechenbaren Ausgaben. Wenn man dann noch solche nicht direkt zurechenbaren Ausgaben dazurechnet, für Polizei, für Verwaltungsgerichte, für die Mitarbeiter im BAMF und so weiter und so fort, Dann kommt man auf so eine Zahl zwischen 20 bis 30 Milliarden, so eine ganz grobe Schätzgröße. Das im Übrigen auch mit dem übereinstimmt, was der Bundesentwicklungshilfeminister Müller mal gesagt hat. Der hat mal von 30 Milliarden Euro pro Jahr gesprochen. Es gibt auch Schätzungen, die darüber hinausgehen. Ich habe schon Zahlen gelesen mit 40, mit 50 Milliarden Euro. Das scheint mir von daher die Untergrenze zu sein, die ich genannt habe. Das sind also die Kosten, die entstehen für die Flüchtlingsversorgung, zumindest die mutmaßlichen Kosten. Die zweite Zahl, auf die Sie vorhin angespielt haben, das ist eine Berechnung der Kollegen Mantai und Raffelhüschen aus Freiburg. Die haben eine ganz interessante Studie gemacht und haben sich überlegt, wie viel kosten denn die Flüchtlinge im Laufe ihres Lebens im Durchschnitt den deutschen Steuerzahler.
Wird da, in Verzeihung, noch mal kurz eingeworfen, geht man davon aus, dass sie für immer in Deutschland bleiben? Oder?
Man geht realistischerweise davon aus, dass diese Flüchtlinge zum allergrößten Teil in Deutschland bleiben. Und für die Durchschnittsbetrachtung spielt es im Übrigen auch gar keine Rolle. Es ist ja die Zahl, die man pro Kopf dann rauskriegt, muss man halt dann mit einer anderen Größenordnung multiplizieren. Was gemacht wurde, ist, man hat sich überlegt, wie hoch sind die Sozialleistungen, die im Durchschnitt bezogen werden, und hat davon die zu erwartenden Steuerzahlungen, die zu erwartenden Sozialbeitragszahlungen abgezogen und ist zu einem Ergebnis gekommen, dass jeder Flüchtling seit Beginn der Flüchtlingskrise im Durchschnitt und im Laufe seines Lebens 207.000 Euro an Kosten verursacht. Das heißt, 207.000 Euro an Sozialleistungen mehr in Anspruch nimmt, als er an Steuern und Sozialabgaben zahlt.
Diese 20 bis 30 Milliarden, die Sie vorher genannt haben, insgesamt, die jährlich im Raum stehen, kommt
sollte
das noch?
Sollte ich vielleicht noch dazu sagen, diese 207.000 Euro sind ohne die Asylbewerberleistungen, das heißt ohne diese 20, 30 Milliarden für die laufende Versorgung der Flüchtlinge. Das ist also die Summe, die sich ergibt, wenn man davon ausgeht, dass die hier auf Dauer leben. Dazu muss man vielleicht wissen, dass die OECD schon 2013 eine ähnliche Untersuchung angestellt hat. Und auch da haben die festgestellt, dass die ausländische Bevölkerung im Durchschnitt, ja, ich sage mal, einen negativen fiskalischen Ertrag bringt. Das heißt, was das heißt, können Sie sich vorstellen. In Deutschland, es gibt Länder, die machen das offensichtlich schlauer, geschickter. In der Schweiz bringt die ausländische Bevölkerung einen positiven fiskalischen Ertrag. Das heißt, die zahlen mehr Steuern und Sozialabgaben, als sie an Sozialleistungen in Anspruch nehmen.
Vielleicht darf man da die Frage stellen, woran das wohl liegt. Also liegt das auch nicht auch an der Qualifizierung der Einwanderung?
Nun, es liegt daran, dass die Schweiz da offensichtlich etwas rigider ist hinsichtlich der Aufnahme von Flüchtlingen. Und dass sie mehr darauf achtet, wer wie qualifiziert ist, bevor der oder diejenige bleiben darf auf Dauer. Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, sind im Durchschnitt gar nicht, man muss es einfach mal so sagen, gar nicht oder sehr schlecht qualifiziert. Die Hoffnungen, die man am Anfang gehabt hat, dass die Flüchtlinge zur Lösung des demografischen Problems beitragen, diese Hoffnungen, die haben sich sehr schnell als Illusion herausgestellt. Also dafür ist ihre Erwerbsbeteiligung viel zu gering und dafür ist ihre Qualifikation viel zu gering. Also, dass die das demografische Problem, Fachkräftemangel, Stabilität der sozialen Systeme lösen können, davon sind wir weit entfernt. Ganz im Gegenteil, die werden im Laufe der Zeit dieses soziale System sogar noch weiter destabilisieren, eben aufgrund dieser fiskalischen Problematik.
Vor einigen Wochen war eine Meldung in den Medien, und das ging wirklich durch fast alle Medien, dass der durchschnittliche, ich sage jetzt mal Flüchtling, darauf kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, Flüchtling, Migrant, Einwanderer, aus Afrika, aber überdurchschnittlich gebildet ist.
Ja, überdurchschnittlich gebildet im Vergleich zur afrikanischen Bevölkerung. Ja, klar. Aber das heißt natürlich nicht, dass er hier die Qualifikationen hat, die er brauchen würde, um beispielsweise zur Schließung der Fachkräftelücke beizutragen. Also man muss wissen, dass die Arbeitslosenquote unter den Flüchtlingen immer noch, also die letzten Zahlen sind vom August 2019, 35% beträgt. Und das sind diejenigen, die in Qualifizierungsmaßnahmen und Sprachkursen drin sind, gar nicht mitgerechnet. Und die SGB-II-Quote beträgt über 60%, das heißt der Anteil derer, die Hartz IV bzw. Sozialgeld beziehen, über 60%. Und das Erschreckende ist, dass sich diese Zahl seit Beginn der Flüchtlingskrise nicht wesentlich geändert hat. Die war immer so um die 60%. Und wenn das so bleibt, und im Moment sieht es danach aus, ja, kann man sich ausrechnen, was das bedeutet.
Man könnte jetzt auch argumentieren, man müsse den Leuten vielleicht noch etwas Zeit geben, auch die Sprache zu lernen und vielleicht ein gewisses Handwerk. Es gibt ja durchaus ein paar Fachkräftelücken in Deutschland. Nun sind die, man kann jetzt nicht sagen, dass die branchenübergreifend sind, das ist normalerweise sehr branchenspezifisch. Wie sehen Sie denn da die Möglichkeit, dass da doch noch die Chance besteht, dass diese Lücken, die bestehen, auch vielleicht mit Flüchtlingen oder Migranten da geschlossen werden können?
Ja, da kommen wir vielleicht darauf, was ich vorhin schon gesagt habe, Unterschied zwischen Flüchtlingen, Migranten, Einwanderern. Fachkräftemangel besteht und so wie es aussieht, brauchen wir zumindest in einem gewissen Ausmaß Zuwanderung von außerhalb der EU. Wie viel, das ist umstritten, also da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber gehen wir mal davon aus, wir brauchen Zuwanderung von außerhalb der EU. Was wir da brauchen, sind natürlich wirklich qualifizierte Leute und nicht irgendwelche Zuwanderung. Das heißt, wenn man diese Fachkräftelücke schließen will, dann muss man das im Rahmen der Einwanderungspolitik tun und dann ganz gezielt qualifizierte Bewerber, qualifizierte Einwanderer anwerben, anlocken und ins Land bringen. Das kann man nicht im Rahmen der Flüchtlingspolitik tun, indem man einfach die Flüchtlinge großzügig behandelt und unabhängig von ihrer Qualifikation dann hier so lange bleiben lässt, wie sie wollen, um es mal übertrieben zu formulieren.
Sie haben ja am Anfang auch gesagt, die Ziele, die Deutschland formuliert, sind schwammig. Sie haben ein paar schon also angesprochen. Meistens heißt es ja, die Flüchtlinge, wir brauchen Einwanderung. Ich gehe mal jetzt weg nur von diesem Flüchtlingsbegriff. Wir brauchen Einwanderung, um das demografische Problem zu lösen. Wir brauchen Einwanderung, um die Fachkräftelücke zu schließen. Und wir brauchen Einwanderung, um die sozialen Sozialsysteme zu stabilisieren. Das sind durchaus die Argumente, die man des Öfteren hört. Sie sagen, keines dieser Argumente also hält einer Prüfung stand.
Keines dieser Argumente hält einer Prüfung mit Bezug auf die Flüchtlinge stand. Ja, dass man in gewissem Rahmen Einwanderung braucht, okay, aber wir brauchen nicht einfach Zuwanderung von irgendjemandem, sondern Zuwanderung von Leuten, die uns was nützen, so ist es halt. Und aus dem Grund muss man auch die Flüchtlings- und die Einwanderungspolitik ganz strikt trennen. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Bei der Einwanderungspolitik steht das Eigeninteresse sozusagen Deutschlands im Mittelpunkt. Das heißt, wir wollen da Leute ins Land holen, die auf Dauer bei uns leben, weil sie uns nützen, weil sie bestimmte Kenntnisse, bestimmte Fertigkeiten haben, die wir brauchen. Auf der anderen Seite bei der Flüchtlingspolitik geht es darum, Menschen zu helfen, die in Not sind, die auf der Flucht sind, die bedroht werden von Kriegsereignissen. Und die nimmt man aus altruistischen Motiven hier auf. Und es liegt in der Natur der Sache, dass man die nur so lange aufnimmt, solange der Fluchtgrund besteht.
Diese Differenzierung wird häufig nicht gemacht. Und da rede ich jetzt auch nicht nur von der medialen Darstellung, dass die Worte Flüchtling, Migrant, Einwanderer synonym verwendet werden. Habe ich mich sicherlich auch schon schuldig gemacht dieser Sache. Aber es wird auch in der Politik nicht unbedingt da so vehement differenziert.
Da kann man sich jetzt drüber streiten, was Ursache und was Wirkung ist. Im Moment wird in Deutschland die Flüchtlings- und die Einwanderungspolitik so vollkommen durcheinander gemischt, sodass es vielleicht den Tatsachen entspricht, wenn man auch von der Wortwahl so unsauber ist. Sehen Sie, es ist ja so, dass Flüchtlinge im Lauf der Zeit sowas zu de facto Einwanderern werden. Sie werden zu de facto Einwanderern über diese Möglichkeit beispielsweise der Duldung. Ja, also das sind abgelehnte Asylbewerber, die sind ausreisepflichtig. Da haben wir über 130.000 im Moment zum Stichtag 31.12.2018. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein paar Tausend mehr. Und davon werden über 100.000 offiziell geduldet, weil sie beispielsweise die Reisedokumente verloren haben. Ja? So, das geht aber noch weiter. Diese Duldung kann, wenn sie denn lang genug stattgefunden hat, sogar zu einer offiziellen Aufenthaltserlaubnis führen, wenn dann nämlich der entsprechende Geduldete als gut integriert gilt. Das ist das, worauf der Herr Scheuer früher mal Bezug genommen hat mit seinen wie er das formuliert, ministrierenden und fußballspielenden Senegalesen, die als Wirtschaftsflüchtlinge hierher kommen und die wir nie wieder loskriegen. Da hat er natürlich gewaltig Ärger gekriegt in den Medien. Er hat sich vielleicht etwas pointiert ausgedrückt, aber im Endeffekt hat er auf ein Problem aufmerksam gemacht, was durchaus real ist.
Das heißt, das wird zweispurig. Das heißt, ein Flüchtling wird über die Duldung zum Migranten. Warum sehen Sie das als...
Ich sage mal so, jeder Migrant, Flüchtlinge sind auch Migranten und Einwanderer sind auch Migranten. Migranten ist der Oberbegriff und Flüchtlinge und Einwanderer muss man dann unterscheiden. Ich würde es so formulieren, der Flüchtling wird dann zum Einwanderer. Ja, wird dann zum Einwanderer, weil er halt auf Dauer hier bleiben kann, unabhängig davon, ob der Fluchtgrund noch besteht oder nicht.
Wie viele Einwanderer kommen denn gerade jährlich nach Deutschland? Oder Migranten, Verzeihung. Jetzt versuche ich natürlich diese, okay, fragen wir mal so. Wie viele Migranten kommen denn aktuell jährlich nach Deutschland?
Also die Einwanderer, das heißt diejenigen, die sich, also ich kann Ihnen jetzt die Flüchtlingszahlen nennen, die Leute, die als Flüchtlinge kommen. Warum es mit den Einwanderern schwierig ist, sage ich Ihnen auch gleich. Im Moment ist es so, dass wir in einer Größenordnung von circa 200.000 einen Zuzug von Flüchtlingen haben. Das heißt, wir haben eine unkontrollierte, ungesteuerte Zuwanderung im Umfang der Einwohnerstadt der Stadt Kassel pro Jahr. Jedes Jahr, 2018 hatten wir 200.000, dieses Jahr ungefähr dieselbe Größenordnung, vielleicht ein paar tausend weniger. Wobei diesen Zahlen natürlich jetzt nicht nur die Asylerstantragsteller sind, sondern da gehören auch die Familiennachzügler dazu. Auch da handelt es sich ja um ungesteuerte, unkontrollierte Zuwanderung. Die werden ja auch nicht ins Land gelassen, weil sie besonders qualifiziert sind, sondern weil halt ein Familienangehöriger schon da ist. Also es kann nicht die Rede davon sein, dass die Flüchtlingskrise jetzt schon vorbei ist und alles in Ordnung ist, wie man es teilweise von manchen Politikern hört und wie es uns teilweise die Medien glauben lassen wollen. Allein schon, wenn Sie sich überlegen, diese 200.000, die 2018 ins Land gekommen sind, wenn Sie das mit den 207.000 Euro multiplizieren, dann wurde schon 2018 ein Loch von 40 Milliarden Euro in die öffentlichen Kassen gerissen. Und wenn Sie die gesamten Flüchtlingszahlen nehmen, seit Beginn der Flüchtlingskrise, sind wir bei über 400 Milliarden Euro. Und das setzt sich natürlich in dem Ausmaß fort, in dem immer mehr Flüchtlinge reinkommen, in dem die Zuwanderung ungesteuert und unkontrolliert weiter vonstatten geht. Denn diejenigen, die wieder zurück in ihr Land gehen, ob freiwillig oder unfreiwillig, das ist nur ein verschwindend geringer Prozentsatz im Vergleich zu denen, die neu reinkommen.
Da Sie jetzt wieder auf die Kosten gekommen sind, vielleicht ist diese Frage auch etwas übertrieben gestellt, aber wie lange kann das denn jetzt so weitergehen, wenn Sie jetzt von jährlich 200.000 Flüchtlingen sprechen, bis wir uns diesen Sozialstaat auch so nicht mehr leisten können?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ist es eine faire Frage? Vielleicht sollte ich das, darf man diese Frage überhaupt stellen?
Diese Frage muss man sogar stellen. Sehen Sie, Helmut Schmidt, der ja alle rechtsradikalen Umtriebe unverdächtig ist, hat man gesagt, dass der Sozialstaat die wichtigste Errungenschaft der Europäer im 20. Jahrhundert ist. Und genau an die Wurzeln dieses Sozialstaates legen wir jetzt die Axt. Es wird nicht so sein, dass es von einem Tag auf den anderen zusammenbricht. Man kann auch jetzt nicht sagen, ja, ab diesem Stichtag geht es nicht mehr. Aber was passieren wird, ist, dass sukzessive immer mehr Leistungsempfänger da sind und die Zahl der Beitragszahler relativ geringer wird. Das heißt, der Sozialstaat wird immer mehr destabilisiert. Was wird passieren? Die Leistungen werden peu à peu gekürzt, die Beiträge werden peu à peu erhöht und irgendwann wacht man auf und erkennt den Sozialstaat nicht mehr, so wie er gewesen ist. Ja? Es gibt im Endeffekt zwei Möglichkeiten, wie man dieses Problem lösen kann. Die eine Möglichkeit, die wird eintreten, wenn man jetzt gar nichts tut, nämlich, dass die Sozialleistungen halt zwangsläufig zurückgefahren werden müssen und wir am Ende dastehen ohne einen Sozialstaat, wie wir ihn heute kennen. Also mit anderen Worten, Sozialleistungen werden sowohl für die Einheimischen als auch für die Flüchtlinge zurückgefahren, ja, dass man es halt noch finanzieren kann. Andere Möglichkeit, und das ist die Möglichkeit, die ich präferieren würde und die, würde ich behaupten, auch die Mehrheit der Bevölkerung präferiert, ist, dass man diesen Anreizeffekt, der von den hohen deutschen Sozialleistungen ausgeht, dass man diesen Anreizeffekt in den Griff kriegt dadurch, dass man differenziert. Das heißt, dass man also die Sozialleistungen für Flüchtlinge kürzt. Ja? Das ist zwar unpopulär, aber wagt sich kaum, das zu sagen. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wie man den Sozialstaat weiterhin aufrechterhalten kann.
Eine unpopuläre Äußerung und auch ein unpopulärer Vorschlag.
Naja, sagen wir so, unpopulär. Ich habe, als ich das Wort ausgesprochen habe, habe ich gedacht, na, vielleicht falsch ausgedrückt. Ich denke schon, dass dieser Vorschlag in der Bevölkerung auf größere Resonanz stößt.
Aber nicht in der Politik.
Aber nicht bei den etablierten Parteien und nicht in den etablierten Medien.
Jetzt wäre das ja doch eine spekulative zu fragen, warum das so ist. Da Sie ja, wenn Sie ja sagen, wenn man sich die Kosten, die Fakten, die Zahlen anschaut, müsste man, wir reden auch noch über andere Lösungen, die Sie auch in Ihrem Buch nennen, aber es ist ja ein Rädchen, an dem man drehen kann.
Ja.
Und Sie sagen, das ist quasi ein rationaler Ansatz, den Sie hier fahren. Warum wird dann dieser rationale Ansatz, den Sie auch kalkuliert haben und der sicherlich auch einleuchtet, warum kommt der in der Politik nicht an?
Mir scheinen, dass es da gewisse Rede- und Denktabus gibt. Woran das liegt, da kann man natürlich drüber spekulieren. Ich habe den Eindruck, dass zurzeit der politische Wille, da an dieses Thema ranzugehen und da eine grundlegende Reform anzupacken, nicht existiert und dass man deswegen dieses Problem versucht zu verniedlichen, unter den Teppich zu kehren und aus den Medien ein bisschen rauszukriegen. Aber dafür besteht überhaupt kein Anlass und kein Grund.
Wenn Sie jetzt auch, womit sich die Politik beschäftigt und dass man dieses Thema Flüchtlingskrise eher beiseite schiebt, es gibt ein interessantes Zitat von Ihnen, wo Sie gesagt haben, die Flüchtlingskrise ist eine größere Herausforderung, als die Klimakrise jemals sein wird. Das ist mir natürlich sofort aufgefallen, weil die Klimakrise das ist, worüber wir jetzt seit fast einem Jahr schon mit berieselt werden. Ich möchte jetzt das Wort berieselt benutzen, weil es wirklich schon extrem geworden ist.
Das ist schon durchaus gerechtfertigt.
Ja, und warum sagen Sie denn sowas, dass die Flüchtlingskrise eine größere Herausforderung ist?
Also nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich bin jetzt kein Klimaleugner und sicher, der Klimawandel ist real und der ist sicher zum Teil auch menschengemacht und Klimapolitik ist bestimmt sinnvoll. Aber wie der bekannte Klimaforscher Herr von Storch auch betont, es gibt ja noch sehr viele Unsicherheiten. Ja, also die Rolle des anthropogenen Faktors ist nicht klar. Wie das Klima sich genau ändern wird, ist auch mit großen Unsicherheiten behaftet. Welche Folgen für die menschlichen Gesellschaften daraus entstehen, ist auch sehr, sehr unsicher. Auf der anderen Seite, selbst wenn der Klimawandel so stattfinden würde, wie jetzt prognostiziert wird, gehen wir mal davon aus, bin ich der Meinung, dass Deutschland, bei anderen Ländern mag es anders aussehen, bin ich der Meinung, dass Deutschland damit fertig werden kann. Also entsprechende Anpassungsinvestitionen kann man sich in Deutschland sicher leisten. Ja, höhere Deiche an der Nordsee oder Waldumbau oder Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden, was auch immer. Ja, also Deutschland könnte hier sicher diesen Klimawandel bewältigen, ohne dass hier alles drunter und drüber geht oder die Gesellschaft zusammenbricht. Auf der anderen Seite, wenn die ungesteuerte, unkontrollierte Zuwanderung weiter so geht, dann wird nicht nur unser Sozialstaat in Gefahr geraten, sondern dann werden wir das Land in ein paar Jahrzehnten nicht mehr wiedererkennen. Ja, nicht mehr wiedererkennen. Und die Klimapolitik ist, wie ich es gerade eben gesagt habe, bestimmt sinnvoll und notwendig. In welchem Ausmaß und welcher Art ist wieder eine ganz andere Frage. Da habe ich auch bestimmte Meinungen dazu, das führt aber, glaube ich, hier ein bisschen zu weit. Nur, ich sehe die Gefahr, dass diese Klimapolitik missbraucht wird, einerseits, um vom Versagen in der Migrationspolitik abzulenken, andererseits, und das ist vielleicht ein bisschen spekulativ, andererseits, um mit diesem Grund den Bürgern mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, um dann vielleicht die Kosten der Migrations- und Flüchtlingskrise zu finanzieren. Denn ich weiß nicht, ob Sie können sich bestimmt noch erinnern, am Anfang, als es um die CO2-Steuer ging, um die CO2-Abgabe, da hat man dann immer noch davon gesprochen, dass diese Einnahmen 1:1 zurückerstattet werden dem Bürger, dass man kriegt einen Pauschaltransfer, so eine Art Kopftransfer oder so für alle. Da redet heute keiner mehr davon. Die haben das schon alles verplant, für was sie das Geld brauchen. Also von daher weiß ich nicht, ob da wirklich alles so hundertprozentig nur der Umweltproblematik geschuldet ist, was hier betrieben wird.
Aber was das ja bedeutet, aus Ihrer Sicht zumindest, dass um das zu bewältigen, rein finanziell, müssten Steuern, höhere Steuern erhoben werden oder neue Steuern erhoben werden. Meinen Sie das mit dem Haushalt? Wir haben jedes Jahr Mehreinnahmen. Ich glaube, zu verzeichnen, es gibt immer irgendwie was überbleibt. Mhm. Rücklagen werden gebildet. Aber Sie meinen trotzdem, dass trotz dieser Mehreinnahmen es nicht ausreichen würde, um diese Flüchtlingskrise finanziell zumindest
zu bewältigen? Diese laufenden Kosten für die Flüchtlingsversorgung, die können wir bewältigen, diese 20, 30 Milliarden im Jahr. Das ist jetzt gar nicht das große Problem. Das große Problem ist vielmehr dann diese längerfristigen Kosten, wenn die halt auf Dauer hier sind und auf Dauer die Sozialsysteme belasten. Ja. Hinzu kommt, dass im Moment unsere Konjunktur gut läuft, noch gut läuft. Wenn mal ein Konjunktureinbruch da sein sollte, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Wenn die Arbeitslosenzahlen steigen, wenn die Steuereinnahmen einbrechen. Also
wenn wir noch mal kurz das Klimathema ansprechen, das Argument ist ja auch oft, dass die Klimakrise natürlich auch zu Klimaflüchtlingen führen kann in anderen Ländern.
Ja, klar.
Halten Sie das für eine realistische Prognose?
Bestimmt, bestimmt. Wobei natürlich Umwelt- bzw. Klimagründe jetzt nicht als Asylgründe und Fluchtgründe anerkannt sind.
Noch nicht.
Das kann sich ändern, ja. Aber das kann selbstverständlich passieren. Von daher muss man sicher was tun gegen den Klimawandel. Ja, ganz klar, das ist nicht, dass ich da missverstanden werde.
Nein,
nur die Frage ist halt, ob das, was wir jetzt hier tun, ob das wirklich das Beste ist, was man tun kann und ob es effektiv ist. Und da kann man schon geteilter Meinung sein.
Also ich denke auch, dass hier niemand das jetzt in Frage stellt, dass man auch auf seine Umwelt achten sollte. Aber es ist die Frage, wie man die Problematiken natürlich dann gewichtet. Kommen wir doch mal zu ein paar Lösungsansätzen, die Sie vorgeschlagen haben. Ein Lösungsansatz, für den, ich glaube, war es Herr Seehofer, auch ziemlich stark kritisiert wurde, war das Thema der Obergrenze.
Ja, das ist jetzt eigentlich nicht so sehr ein Lösungsansatz, als vielmehr eine Grundvoraussetzung dafür, dass man dann weitermacht und sich überlegt, wie kann man das realisieren. Das wäre eigentlich das Ziel, was man sich vorgeben müsste. Also Ausgangspunkt jeder Flüchtlingspolitik ist die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Das ist ja, habe ich vorhin gesagt, Flüchtlingsaufnahme ist was Altruistisches, man will den Menschen helfen. Ja, es gibt ein gewisses Ausmaß an Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Das ist nicht null, das ist aber auch nicht unbegrenzt. Und davon ausgehend müsste man sich überlegen, ja, wie viele Flüchtlinge im Jahr möchte ich denn aufnehmen? Das muss jetzt keine fixe Obergrenze sein, dass das ein für alle Mal festzementiert ist. Je nachdem, welche Notlagen in der Welt herrschen, kann es mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Aber das muss mal klar gemacht werden, dass wir so eine Obergrenze brauchen. Und dann ist der nächste Punkt, wie kann man es umsetzen? Dann muss man eine Flüchtlingspolitik machen, mit der sichergestellt wird, erstens, dass nicht mehr Flüchtlinge aufgenommen werden, als in der Obergrenze festgelegt wurde. Und zweitens, dass nur in Anführungszeichen echte Flüchtlinge aufgenommen werden und keine Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, und dann muss man sich dann wäre die Frage, wie müsste die Politik aussehen, damit man das realisieren kann.
Es gibt ja dann noch einen zweiten Punkt, den Sie da nennen, und zwar die Modernisierung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das liegt ja auch daran, dass aufgrund dieser zwei Konventionen, die Deutschland ja auch unterschrieben hat und die wir auch schon seit Jahrzehnten, die gibt es ja schon länger, eigentlich die meisten Flüchtlinge nach Deutschland kommen, nach nationalem Recht. Wir reden jetzt hier über den Asylanspruch laut 16a, Grundgesetz 16a, ist ja ein verschwindend geringer Teil der Menschen, die herkommen. Das heißt, damit, wenn wir nur das hätten, würden wir dieses Gespräch vermutlich gar nicht führen. Ja. Vielleicht könnten Sie erklären, warum Sie die Modernisierung der Genfer Flüchtlingskonvention fordern und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ich glaube, die Anerkennungsrichtlinie, so heißt das dann korrekterweise, da das ja auch eine Forderung ist, die durchaus schon mal im Raum stand, aber die sehr auch wiederum, zumindest in der Politik, sehr unbeliebt ist.
Also diese Forderung, muss ich sagen, habe ich noch nicht gehört, weil die ist doch so mit einem großen politischen Tabu belegt. Ja, da müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Die Art der Flüchtlingspolitik, die ich für notwendig halte, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass man die Anreize für Wirtschaftsflüchtlinge deutlich senkt. Beispielsweise Senkung von Sozialleistungen, speziell für Flüchtlinge, beispielsweise auch Verkürzung der Asylverfahren dadurch, dass man das Beschreiten des Rechtswegs etwas erschwert. Man muss wissen, dass 75% aller negativen Asylbescheide beklagt werden. Und da sind zigtausende von Asylverfahren, die hier den Verwaltungsgerichtsweg sozusagen verstopfen. Und in der ganzen Zeit, in der das Verfahren läuft, werden natürlich diese Asylbewerberleistungen bezogen. Und je länger die Dauer ist, in der man die beziehen kann, desto attraktiver ist es, bei gegebener Höhe der Sozialleistungen natürlich nach Deutschland zu kommen als Wirtschaftsflüchtling. Gut, also wir müssten die Sozialleistungen selektiv, das heißt für Flüchtlinge, versuchen zu senken. Wir müssten zweitens das Asylverfahren beschleunigen, beispielsweise dadurch, dass man sagt, wir führen jetzt mal Gerichtsgebühren ein. Bis jetzt sind sämtliche Asylprozesse, egal in welcher Instanz, kostenfrei. Und dass man
ist das gesetzlich geregelt, ja, oder sind das NGOs?
Sie steht im Asylgesetz, ich weiß den Paragraphen jetzt nicht auswendig, dass in Asylverfahren keine Gerichtsgebühren oder Gerichtskosten erhoben werden. Punkt. Hinzu kommt die mehr als großzügige Prozesskostenhilfe, sodass es ganz klar ist, wenn ich einen abgelehnten Asylantrag habe, dann werde ich dagegen klagen. Alles andere wäre ja fast schon unverständlich. So, diese Regelungen, die im Asylgesetz stehen, die in der Zivilprozessordnung stehen, die in der Verwaltungsprozessordnung stehen und so weiter, die haben durchaus auch einen EU- bzw. einen völkerrechtlichen Hintergrund. Ein Asylrechtsexperte und Verwaltungsrichter hat unser Asylrecht als Deluxe-Asylrecht bezeichnet und da ist durchaus was Wahres dran. Diese Vorschriften, die dazu führen, dass man das als Deluxe-Asylrecht bezeichnet, diese Vorschriften, die sind jetzt nicht vom Himmel gefallen, sondern die Grundlage dafür ist gelegt in den Asylrichtlinien der Europäischen Union. Es gibt dieses gemeinsame europäische Asylsystem, welches besteht aus der allgemein bekannten Dublin-III-Verordnung und den weniger bekannten drei Asylrichtlinien. Und in diesen Asylrichtlinien steht drin, beispielsweise, dass die Flüchtlinge denselben Zugang wie die Einheimischen zu Sozialleistungen haben müssen. Beispielsweise, dass gewährleistet wird unentgeltliche Rechtsberatung, unentgeltliche Rechtsvertretung, mindestens in einer Instanz. Dass sie verlangen dürfen, im Asylverfahren von einem Sachbearbeiter betreut zu werden, der dasselbe Geschlecht hat wie sie und so weiter. Ja? Das heißt, wenn man das Asylrecht, die Flüchtlingspolitik grundlegend reformieren will, dann kann man es national gar nicht, sondern dann müsste man das auf EU-Ebene tun. Dann müsste man auf EU-Ebene rangehen und das Entscheidende, wie gesagt, sind diese Asylrichtlinien und eben nicht die Dublin-III-Verordnung, die immer in aller Munde ist und auf die man sich jetzt fokussiert. Das heißt, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Ja? Denn entscheidend ist, dass ich diese Anreizproblematik in den Griff kriege. Das heißt, dass ich es schaffe, die Zahl der ankommenden Flüchtlinge deutlich zu reduzieren, weil man halt die Wirtschaftsflüchtlinge dann abschreckt. So, wenn ich das geschafft habe, ist die Verteilung der dann noch ankommenden Flüchtlinge auf die verschiedenen Länder kein größeres Problem. Ich bin zumindest optimistisch, dass man das dann regeln kann. Aber so wie es jetzt ist, wenn man sich nur auf diese Dublin-III-Verordnung konzentriert, werden wir nicht weiterkommen. Da können wir versuchen zu reformieren, wie wir wollen. Wenn das grundlegende Problem nicht gelöst wird, dann habe ich weiterhin die Flüchtlingskrise in der einen oder anderen Form. Dann wird sich da nichts dran ändern.
Ne? Diese Asylrichtlinien, die gibt es ja nun schon länger. Warum glauben Sie, haben wir erst seit 2015 eben diese massive unkontrollierte Zuwanderung?
Gut, die gibt es jetzt so lange auch wieder nicht. Dieses gemeinsame europäische Asylsystem ist in den 90er Jahren entstanden. Aber das wurde permanent ausgebaut und wurde erweitert und immer noch mehr Rechte und so weiter. Also von daher sind die nicht so alt. Und dann kamen natürlich dazu die Tatsache der krisenhaften Entwicklungen. Das ist klar, dass das auch ein Auslöser ist für solche Fluchtbewegungen. Es kommt auch noch dazu die Tatsache, dass heute die Menschen angesichts des Internets und der weiten Verbreitung internetfähiger Mobiltelefone einfach gut Bescheid wissen darüber. Gut Bescheid wissen über die Sozialleistungen, die sie hier erwarten können, über die Rechte, die sie hier genießen, was früher nicht der Fall gewesen ist. Und der Anreiz, der besteht, der wirkt ja nur dann, wenn er auch wahrgenommen wird. Und das ist heute der Fall. Das ist heute der Fall.
Auch hier bezweifeln Sie den politischen Willen, diese Modernisierungsmaßnahmen auch wirklich durchzusetzen.
Kommen wir vielleicht noch ganz kurz, Sie hatten vorhin diese völkerrechtlichen Konventionen erwähnt. Wie gesagt, der Einschritt wäre auf EU-Ebene, was heißt Einschritt, notwendig wäre auf EU-Ebene heranzugehen. Aber selbst wenn das passieren sollte, gäbe es noch zwei weitere Reformhindernisse, nämlich die von Ihnen erwähnten völkerrechtlichen Konventionen, die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. Die werden immer sehr hochgehalten und da kann man nicht dran rühren. Das ist so eine Art, fast eine heilige Kuh, goldenes Kalb. Man muss natürlich sich mal überlegen, wie die Entstehungsgeschichte dieser Konventionen gewesen ist. Die sind in den 50er Jahren entstanden und wurden dann in den 60er Jahren weiter ausgebaut, bis sie dann die Form angenommen haben, die sie heute mehr oder weniger haben. Die Flüchtlingsproblematik war damals eine vollkommen andere als heute. Nicht nur von den Zahlen her, also die Flüchtlingszahlen damals, die waren 1% der heutigen, sondern auch von der Flüchtlingszusammensetzung. Also damals in den 50er, 60er Jahren hatten wir eine Flucht innerhalb Europas, also mehr oder weniger derselbe Kulturkreis, von Ost nach West, aus überwiegend politischen Gründen. Also beispielsweise die Fluchtbewegung nach der Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn 56. So, was haben wir heute? Wir haben sehr viel mehr Flüchtlinge, die über Kontinente hinweg, das heißt aus vollkommen anderen Kulturen, hierher wandern, von Süd nach Nord, und zwar überwiegend, nicht ausschließlich, aber überwiegend aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt, vollkommen andere Situationen, da muss es doch gestattet sein, mal zu überlegen, ob diese beiden Konventionen heute noch so sinnvoll angemessen sind, wie sie es vielleicht früher mal gewesen sind. Denn ich sprach davon, dass das Reformhindernisse sind. Beispielsweise in der Flüchtlingskonvention steht auch sowas drin, wie dass die Flüchtlinge denselben Zugang zu Sozialleistungen haben müssen wie die Einheimischen. Da wird sogar die Vermischung von Flüchtlings- und Einwanderungspolitik nach geradezu gefordert, indem gesagt wird, Flüchtlinge müssen integriert und eingebürgert werden und Ähnliches. Ja.
Eingebürgert?
Ja, man soll die Einbürgerung erleichtern zumindest. Ja, also das sind auch so Sachen, wo man sagt, Flüchtlinge, die sind doch jetzt nicht auf Dauer hier. Das lässt sich auch nur vor dem Hintergrund erklären der Entstehung. Damals halt Flucht aus der kommunistischen Diktatur, klar konnten die nicht wieder zurück, logisch. Ja, der Fluchtgrund war auf Dauer bestanden. Ja, aber heute ist es halt nicht mehr so. Und von daher denke ich, müssen wir auch da mal rangehen und versuchen, das mal zu hinterfragen. Ähnliches gilt für die Europäische Menschenrechtskonvention. Da ist ein sehr weitgehendes Diskriminierungsverbot enthalten, was natürlich diese Ungleichbehandlung von Einheimischen und Flüchtlingen bei den Sozialleistungen oder beispielsweise bei der Prozesskostenhilfe ausschließt. Ja, das geht halt nicht. Also diese Maßnahmen könnte man nicht ergreifen. Des Weiteren gibt es verschiedene Vorschriften, die von den Gerichten exzessiv ausgelegt werden. Ich glaube, weiß nicht mehr genau wann, ich glaube 2012 war es. Da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte untersagt, dass eine afghanische Flüchtlingsfamilie aus der Schweiz nach Italien abgeschoben wird, weil da angeblich eine erniedrigende Behandlung zu befürchten steht. Also, wenn man nicht mehr nach Italien abschieben kann, stellt sich natürlich die Frage, wohin man dann überhaupt noch abschieben kann. Also das sind alles so Probleme, die hier verursacht werden von diesen beiden Konventionen. Und ich denke, aus ökonomischer Sicht ist es relativ klar, dass man da was dran ändern muss. Aber, und das muss ich auch noch dazu sagen, die ökonomische Sichtweise ist natürlich jetzt nicht die einzig mögliche, die einzig zulässige und vielleicht nicht mal die wichtigste Sichtweise. Ich kann Leute verstehen, die sagen, das ist ein großer zivilisatorischer und völkerrechtlicher Fortschritt, diese beiden Konventionen. Die müssen wir auf jeden Fall beibehalten, es koste, was es wolle. Das ist ein vollkommen legitimer Standpunkt. Nur was ich fordere ist, man muss darüber reden. Das heißt, man muss sich zumindest mal darüber bewusst werden und diskutieren, was heißt das, wenn wir diese Konventionen fortführen? Was für Probleme entstehen da? Zu welchen Kosten führt das? Wenn man zu einem Ergebnis kommt, okay, wir wollen das weiterhin, in Ordnung. Aber so eine, diese Tabuisierung, die es zurzeit gibt, also das halte ich für nicht akzeptabel.
Die Gegenargumente sprechen ja auch oft von einem humanitären Motiv, ein altruistisches Motiv, haben Sie selber auch genannt, und es ist oft einfach eine Frage der Moral.
Ja, aber man hat natürlich eine gewisse Verpflichtung, auch moralischer Natur, nicht nur gegenüber den Flüchtlingen, sondern auch gegenüber der einheimischen Bevölkerung, würde ich mal behaupten. Zum anderen kann man jetzt Max Weber zitieren und diesen Unterschied zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Diese Moral, die hier ins Feld geführt wird, das ist teilweise schon so ein bisschen grenzt an Naivität, weil man halt die Folgen, die mein moralisches Handeln hat, gerne mal ausblendet. Also man sagt, ja, ich will doch was Humanitäres, ich will doch was Gutes, ich will doch was Wohltätiges. Also das muss ja gut sein, das kann ja keine schlechten Folgen haben. Ja, also es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja, also das ist schon eine gewisse Naivität, weil man halt die Verantwortung für die Konsequenzen dieses Handelns so ein bisschen beiseite schiebt. Frau Wagenknecht, die spricht in dem Zusammenhang, auch diese rechtsradikale Umtriebe vollkommen unverdächtig, die spricht in dem Zusammenhang jetzt nicht von Naivität, sondern von Doppelmoral. Weil nämlich gerade die Menschen, die am lautesten diese Willkommenskultur propagieren, die am lautesten für offene Grenzen sind und unbegrenzte Zuwanderung, genau die sind, die unter diesen Nachteilen der Migration, der Einwanderung, der Flüchtlingskrise nicht zu leiden haben, die vielleicht sogar davon profitieren könnten.
Ja? Das bringt mich auch zur nächsten Frage. Wer sind denn jetzt nun ganz klar die Gewinner und Verlierer in der Migrationspolitik, wenn Sie jetzt auch schon von Nachteilen und Vorteilen sprechen?
Ja. Also es gibt ja die Ökonomie der Migration. Also, es gibt ein ganzes ökonomisches Teilgebiet, das sich nur mit der Migration beschäftigt. Einige Fragen sind umstritten, einige weniger. Und die zwei Punkte, die auf jeden Fall feststehen, sind erstens, je qualifizierter die Zuwanderer sind, desto besser für die einheimische Bevölkerung. Und umgekehrt, je unqualifizierter diese Zuwanderer sind, desto mehr Probleme für die einheimische Bevölkerung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Zuwanderung verursacht in praktisch allen Fällen sowohl Verlierer als auch Gewinner unter der einheimischen Bevölkerung. Die Verlierer sind diejenigen, die in Konkurrenz stehen mit den Flüchtlingen, sei es am Arbeitsmarkt, sei es am Wohnungsmarkt. Die Gewinner sind die, die nicht in Konkurrenz zu den Flüchtlingen stehen. Und da wir zurzeit eine Zuwanderung in Form von Flüchtlingen hauptsächlich von Geringqualifizierten haben, ist es ganz eindeutig so, dass selbstverständlich die gering qualifizierte einheimische Bevölkerung unter der ganzen Geschichte am meisten leidet. Einerseits sind es ihre Mieten, die in die Höhe gehen, weil halt Flüchtlinge, die ja, nicht viel verdienen, sich auch nur einfache Wohnungen in nicht so gut gelegenen Stadtvierteln leisten können. Andererseits entsteht ein Lohndruck, gerade im Niedriglohnsektor, weil die sind halt einfach unqualifiziert oder niedrig qualifiziert und die konzentrieren sich halt auf diese Art von Jobs. Selbstverständlich gibt es Ausnahmen, ganz klar. Es gibt den iranischen Ingenieur, den irakischen Techniker, den syrischen Arzt, da kenne ich auch einige. Ja? Keine Frage, aber die überwiegende Mehrheit ist halt sehr schlecht qualifiziert und das führt dazu, dass die einheimischen Geringverdiener da sozusagen von zwei Seiten her in die Zange genommen werden. Einerseits ist dieser Lohndruck da, andererseits steigen die Kosten für die Mieten. Also von der Einnahmen- und von der Ausgabenseite gibt es hier Probleme. Und das ist ein Punkt, dieser Verteilungskonflikt, dieses Verteilungsproblem, was wir hier haben, der wird unter den Teppich gekehrt, der wird gar nicht weiter beachtet. Denn es ist ja tatsächlich so, aufgrund dieser Entwicklung, die ich gerade erläutert habe, dass die Verteilungssituation ungleichmäßiger wird. Ja, den Leuten, die es jetzt schon gut geht, denen geht es im Zweifelsfall dann noch besser. Die anderen, die jetzt schon zu kämpfen haben, denen geht es schlechter. Das heißt, die Verteilung wird ungleichmäßiger. Und indem man das jetzt nicht thematisiert, können diejenigen, die also für eine Willkommenskultur sind, leicht auf einem hohen moralischen Ross sitzen und auf diejenigen runtergucken, die dagegen sind. Aber meiner Meinung nach spielen in beiden Fällen, das heißt auf beiden Seiten dieser Debatte, ökonomische Eigeninteressen eine Rolle. Sehen Sie, es gibt verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass die Einstellung zu Flüchtlingen, die Einstellung zu Migration allgemein umso positiver ist, je höher gebildet die Befragten sind. Das halte ich für keinen Zufall. Ich glaube aber auch nicht, dass die Menschen mit Abitur oder Hochschulstudium jetzt unbedingt toleranter, weltoffener, humaner sind, mit einem Wort die besseren Menschen sind, als ihre Zeitgenossen ohne Hochschulstudium, ohne Abitur. Nee, der Zusammenhang ist vielmehr der. Ursache ist die Tatsache, dass diese Flüchtlinge heutzutage sehr, sehr niedrig qualifiziert sind. Was hat das für Konsequenzen? Je höher gebildet ich bin, je besser qualifiziert ich bin, desto weniger stehe ich in Konkurrenz mit den Flüchtlingen, desto weniger Nachteile habe ich von denen zu erwarten, desto eher kann ich vielleicht sogar mit Vorteilen rechnen. Umgekehrt, je niedriger gebildet ich bin, je weniger qualifiziert ich bin, desto mehr stehe ich in Konkurrenz mit den Flüchtlingen, desto mehr habe ich mit Nachteilen zu kämpfen, muss mit Nachteilen rechnen. Das heißt also, die unterschiedlichen Positionen in dieser Flüchtlingsdebatte, die lassen sich meiner Meinung nach zumindest zum Teil, vielleicht nicht ganz, aber zumindest zum Teil ökonomisch erklären. Und ich denke, man könnte die Debatte dann ein bisschen versachlichen.
Entschärfen vielleicht auch?
Weiß ich nicht. Zumindest wird es einen anderen Ton annehmen. Entschärfen vielleicht auch. Wenn man vielleicht nicht nur immer mit Gut und Böse und Recht und Unrecht argumentiert, sondern vielleicht ein bisschen mehr mit Kosten und Nutzen, mit Vorteilen und Nachteilen.
Ja. Als Ökonom, wie frustrierend empfinden Sie denn dann die Debatten über die Migrationspolitik in Deutschland, wenn Sie das mal, vielleicht wenn Sie die Talksendungen sehen?
Ah, das finde ich sehr frustrierend. Das war auch einer der Gründe, weswegen ich das Buch geschrieben habe. Ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein, was man sich da für Sachen anhören muss. Und Argumente, die auf der Hand liegen, werden da entweder ignoriert, abgestritten, geleugnet oder diejenigen, die sie vortragen, werden diffamiert. Das sind ja ganz beliebte Strategien. Also wenn ich nochmal die Frau Wagenknecht erwähnen darf, als die auf dieses Verteilungsproblem aufmerksam gemacht hat, man konnte sie nicht ignorieren, weil dafür ist ihre Medienpräsenz einfach zu groß, da musste man irgendwie reagieren. Was hat man gemacht? Man hat sie angegriffen, hat sie beschuldigt, dass sie Flüchtlinge und einheimische Geringverdiener gegeneinander aufhetzt. Als ob ein Verteilungsproblem weggeht, als ob das verschwindet, als ob es sich in Luft auflöst, nur dadurch, dass man nicht drüber redet.
Wie waren denn die Reaktionen auf Ihr Buch? Das kam ja schon im Sommer raus, möchte ich jetzt
sagen. Das kam im Juli raus. Die Reaktionen, die kann man jetzt zweigeteilt, würde ich sagen. Also so die etablierten Medien wollten davon gar nichts wissen, obwohl es jede Menge Pressemitteilungen von meiner Universität und vom Verlag gab. Und obwohl es der renommierteste Wissenschaftsverlag in Deutschland ist, Springer, ich bin jetzt auch kein Spinner, sondern ein Universitätsprofessor und es ist ein wichtiges Thema, aber trotzdem, die wollten da nichts wissen. Keine Gastbeiträge, keine Interviewanfragen, keine Rezensionen. Eine kleine Ausnahme, vor kurzem durfte ich einen Gastbeitrag für Cicero schreiben, aber das ist vielleicht jetzt auch nicht das Medium mit der allergrößten Verbreitung. Also auf der Ebene vielleicht dann eher, will man weghalten, will man fernhalten. Wenn ich jetzt ein Buch geschrieben hätte mit dem Titel, ja, die deutsche Flüchtlingspolitik ist besser als ihr Ruf, eine ökonomische Apologie, bin ich überzeugt, dass das vollkommen anders aussehen würde. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ich habe verschiedene Vorträge schon gehalten, war auf verschiedenen Veranstaltungen und da habe ich eigentlich durchweg immer eine sehr positive Resonanz erfahren. Von den Zuhörern, die waren da, ich möchte jetzt nicht sagen begeistert, ja, aber die waren der Meinung, dass es Zeit wäre, dass endlich mal jemand das anspricht und das jemand auch sagt. Und auch unter den Fachkollegen habe ich bisher eigentlich nur Positives gehört. Die sagen auch, ja, finden sie auch, ich bin auch der Meinung, sie sind auch der Meinung und wird Zeit, dass man das mal versucht, publik zu machen. Jetzt ist es teilweise so, dass mir immer gesagt wird, ich wäre aber mutig und so, obwohl ich mir eigentlich nicht so besonders mutig vorkomme. Aber vielleicht bin ich einfach nur naiv oder leichtsinnig.
Mutig, weil Sie die Themen so ansprechen, richtig, wie Sie angesprochen
haben. Richtig, weil man läuft da doch in Gefahr, Es ist teilweise auch von Hörern bei meinen Vorträgen gesagt worden, ja, was Sie da sagen, da wird man ja heutzutage, wenn man das sagt, dann gleich als Nazi und rechtsradikal diffamiert.
Haben Sie das aber so erlebt?
Bis jetzt noch nicht, aber vielleicht kommt es ja noch. Mhm. Vielleicht kommt's ja noch.
Mhm. Wobei das ja auch einem, wie gesagt, das ist ja eine ökonomische Sicht auf die Dinge. Dadurch lässt sich das ja mit Zahlen und Fakten eigentlich recht gut belegen.
Also ich bilde mir ein, dass die Problemdiagnose, die ganzen Probleme, auf die ich aufmerksam gemacht habe und über die wir jetzt gesprochen haben, die sehen 99% der Fachkollegen genauso. Da ist man unangreifbar. Die Frage ist, wie man mit den Problemen umgeht, das heißt also, welche Lösungsansätze man vorschlägt. Da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Kollegen gibt, die vielleicht nicht ganz so weit gehen würden wie ich, aber darüber muss man reden, darüber muss man diskutieren. Ich halte es auf jeden Fall für ein Thema, das jetzt bei weitem noch nicht gelöst ist. Und auch wenn man schon so lange darüber redet, solange die Probleme noch nicht gelöst sind, muss man halt immer noch weiter darüber reden.
Würden Sie sich eigentlich wünschen, dass es vielleicht auch in Talksendungen, dass vielleicht mehr Leute mit Fachwissen, Ökonomen zum Beispiel, vielleicht mal mitsprechen dürften, mal was sagen, anstatt immer nur die Politikerrunden zu haben?
Das wäre mal wirklich interessant, weil die könnten durchaus mal eine neue Sicht der Dinge ermöglichen und neue Dimensionen, neue Facetten dieses Themas mal an die Öffentlichkeit bringen. Denn ich habe den Eindruck, man dreht sich bei dieser Debatte so ein bisschen im Kreis. Es sind immer die alten Argumente, die da angeführt werden, immer die alten Lösungsvorschläge, die sowieso nichts taugen. Aber so eine richtig offene, vorurteilsfreie, tabulose Debatte hat bis jetzt noch nicht stattgefunden.
Ist das Thema eigentlich dann für Sie quasi abgeschlossen oder möchten Sie dann bei diesem Thema auch deutsche Migrationspolitik vielleicht noch dranbleiben? Geht das für Sie noch weiter?
Es geht für mich zumindest so lange weiter, bis diese Argumente ein bisschen Gehör gefunden haben. Das heißt, ich versuche jetzt, diesen Argumenten Gehör zu verschaffen, eben durch vielleicht nicht ganz so etablierte Medien oder indem ich halt verschiedene Vorträge halte und verschiedene Veranstaltungen mache. Wenn ich bislang den Zugang zu den weit verbreiteten etablierten Medien noch nicht habe.
Sie, noch zum Schluss möchte ich da noch anmerken, Sie nehmen ja einen nationalökonomischen Standpunkt ein. Das erwähne ich extra, weil es auch wichtig ist, dass man versteht, unter welcher Annahme Sie dieses Buch geschrieben haben. Weil ich weiß, es gibt dann immer wieder Leute, die dann natürlich auch einwerfen, ja, aber was ist denn mit den Fluchtursachen? Wir sind außenpolitisch ja auch verantwortlich, zum Teil zumindest, für die Dinge, die auch im Ausland passieren, nehmen wir Afghanistan, Syrien. Welchen Standpunkt nur kurz? Also ich weiß, dass ich verstehe schon durchaus, aus welcher Sicht Sie dieses Buch geschrieben haben, aber wie bewerten Sie das denn, das Thema Fluchtursachen bekämpfen? Das spielt ja durchaus auch eine Rolle.
Gut, ich meine, es gehört jetzt nicht direkt zum Thema Flüchtlings- und Migrationspolitik, aber man muss selbstverständlich anerkennen, dass ein Teil der krisenhaften Entwicklung, die stattgefunden haben, auch zurückzuführen ist auf entsprechende Aktionen des Westens. Also beispielsweise der Zweite Irakkrieg 2003. Wenn der nicht stattgefunden hätte, gäbe es keinen IS. Ja? Oder diese Intervention in Libyen 2011. Wenn es die nicht gegeben hätte, dann könnte Libyen seine Grenzen weiterhin sichern und würde kein Absprungbrett für illegale Migration wären. Und diese fortgesetzte Einmischung in den syrischen Bürgerkrieg, wenn es die nicht gegeben hätte, von verschiedenen Seiten, wäre der wahrscheinlich schon längst zu Ende gewesen. Ja, also das spielt ganz gewiss eine Rolle, sodass wir einen Teil der Probleme sozusagen selber verursachen. Diese krisenhaften Entwicklungen, die haben auf die Flüchtlingszahlen natürlich zwei Effekte, fällt mir da noch ein. Erstens der direkte Effekt, ist klar, wenn ich dann Bürgerkrieg habe, werden Leute bedroht und fliehen deswegen. Zum anderen erleichtert das natürlich auch die missbräuchliche Inanspruchnahme des Asylsystems durch Wirtschaftsflüchtlinge, ganz klar. Beispiel, ein Syrer, der aufgrund des Krieges von Syrien in die Türkei flüchtet, ist Flüchtling, ganz normal, also Kriegsflüchtling. Wenn er dann von der Türkei nach Griechenland weiterzieht, dann würde ich sagen, der ist in dem Fall Wirtschaftsflüchtling, weil er wird in der Türkei ja nicht politisch verfolgt und es gibt keinen Krieg in der Türkei. Nur, man kann ihn dann nicht zurückschicken nach Syrien, weil in Syrien Krieg herrscht. Ja.
Und das ist die Problematik, die dann
und das, anfängt. Ja, ich meine, das, wie gesagt, also das hat dann noch einen indirekten Effekt auf die Flüchtlingszahlen und nicht nur diesen direkten.
Wie ist denn Ihre Prognose?
Schwer zu sagen. Also meine Meinung, also das eine habe ich jetzt, glaube ich, schon angedeutet, wir werden mit dieser Flüchtlingsproblematik weiter zu kämpfen haben. Vielleicht gehen die Zahlen ein bisschen runter, vielleicht gehen sie mal wieder hoch, aber es wird sich nichts Grundlegendes ändern, dass man sagen kann, okay, jetzt haben wir das Problem gelöst. Ja, Sie sehen ja die Politik, die fokussiert sich jetzt auf diese Dublin-III-Verordnung, auch in Brüssel.
Aber oder aufs Klima.
Oder aufs Klima, ja. Aber dass man da wirklich grundlegend rangeht und versucht, eine richtig sinnvolle und durchgreifende Lösung dieses Problems zu erarbeiten, das sehe ich jetzt noch nicht. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass der politische Wille da ist. Vielleicht kommt er noch irgendwann. Ich meine, man muss eigentlich dranbleiben und auch die Bürger müssen da ihre Abgeordneten nerven und versuchen, das, was ihnen auf den Nägeln brennt, dann auch mal deutlich zu machen. Man muss unterscheiden die veröffentlichte Meinung und die öffentliche Meinung. Und das, was ich so höre auf den verschiedenen Veranstaltungen, das scheint schon den Bürgern, den meisten zumindest, sehr wichtig zu sein, dieses Thema.
Das war der RT Deutsch Podcast.